Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni.
Und diese Bergmannsmarke trägt mein Vater, der später Lehrer war, bis heute an seinem Schlüsselbund. Bevor ich hier hergefahren bin, hat mein Vater mir seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben. Er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen.
Das war der bisher stärkste Auftritt von Armin Laschet. So geht Storytelling. Der Vater, die Bergmannsmarke, das Vertrauen. Künftig werden wir mehr solcher Geschichten vom CDU-Spitzenkandidaten hören. Denn Armin Laschet hat eine hochprofessionelle Frau eingekauft, die ihn in Sachen Kommunikation von nun an berät. Tanit Koch, ehemalige Bild-Chefredakteurin, eine studierte Politikwissenschaftlerin. Keiner konnte so schön über Macht und Verantwortung sprechen wie sie. Vor 3 Jahren, damals noch als Bild-Chefin, sagte sie:
Habe ich Macht? Die Marke hat Macht. Bild hat natürlich aufgrund unserer Reichweite, aufgrund der großen Buchstaben Macht. Wir haben aber vor allem ganz, ganz viel Verantwortung. Und wenn Sie mich fragen, woran ich mir denke, ob ich jetzt wahnsinnig mächtig bin oder ob ich wahnsinnig viel Verantwortung habe, dann würde ich immer sagen, Letzteres.
Von nun an allerdings gelten auch für Tanit Koch andere Spielregeln. Sie ist nun nicht mehr Journalistin, sondern Wahlkämpferin. Campagnero, wie so viele Bildjournalisten vor ihr auch. Michael Spreng zum Beispiel, der im Duell Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber, den damaligen CSU-Frontmann, beriet. Der wusste, dass die private Meinung von nun ab wirklich privat zu sein hat. Michael Spreng sagte bei Markus Lanz dazu:
Das ist übrigens in allen Parteien üblich, ja, dass man, wenn einer ein Amt hat oder wenn einer Macht hat, dass man dann nicht seine wahre Meinung über ihn sagt. Aber das erleichtert ja auch den persönlichen Umgang.
Und wenn es denn klappt mit dem Laschet und der Tanit Koch und dem Kanzleramt, dann lockt womöglich das Amt der Regierungssprecherin. Aber auch das ist keineswegs vergnügungssteuerpflichtig. Der ehemalige Bildkollege von Tanit Koch, Bela Ander, der von dem Boulevardblatt zu Kanzler Gerhard Schröder wechselte, weiß hier mehr, wie er dem SWR anvertraute.
Das haben sie natürlich jeden Tag Trouble. Sie haben Trouble mit den Journalisten, weil sie denen immer zu wenig Auskunft geben nach deren eigenem Verständnis. Sie haben Trouble innerhalb des eigenen Apparates, weil die meinen, sie haben wieder zu viel gesagt. Also das zu jonglieren, das ist wirklich jeden Tag Handstand auf der Rasierklinge.
Fazit. Oh, ihr lieben Bildjournalisten, ich hoffe, ihr wisst, auf was ihr euch da einlasst. Ihr habt vielleicht nicht die ganze Seele, aber doch die Hälfte davon verkauft. Und es ist leichter zu kritisieren als zu regieren. Trotzdem oder auch deshalb, Glück auf, Tanit Koch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Das Karussell der politischen Umfragen hat sich weitergedreht. Armin Laschet wieder oben und Annalena Baerbock wieder weiter unten. Realistisches Stimmungsbild oder nur eine weitere Laune der Demoskopie? Einschätzung gleich von Professor Ursula Münch.
Insgesamt hat die Öffentlichkeit kein besonders gutes Gedächtnis für die Details, weil ja immer schnell was anderes kommt. Und aus dem Grund können auch die Grünen darauf hoffen, dass das wieder ein bisschen in die Vergessenheit gerät.
Und auch Professor Manfred Güllner kommt zu Wort. Sein Wort hat Gewicht.
Alles, was Baerbocks Sympathien beeinträchtigt, beeinträchtigt auch die Präferenzwerte für die Grünen.
Außerdem unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Anne Schwedt, spricht über die Angst der Anleger, die Angst vor der Inflation. Und wir wundern uns über Abschottungstendenzen am Himmel über Deutschland und freuen uns über einen lebenslustigen und leicht renitenten Musical-Großmeister über Andrew Lloyd Webber. Die Ereignisse rund um Annalena Baerbock haben Spuren hinterlassen, zumindest in den Meinungsumfragen. Die grüne Laufkundschaft, also die Vielleicht-Wähler der Umweltpartei, finden die dauernden Korrekturen im Lebenslauf und naja, auch die vergessenen Nebeneinkünfte nicht ganz so komisch. Also wird die Spitzenkandidatin abgestraft. 22% sind derzeit aufgerufen. Für den CDU-Spitzenmann dagegen werden 27% geboten. Doch wie nachhaltig ist diese Beschädigung der grünen Spitzenfrau? Und wie realistisch ist es, dass die Grünen doch noch an den Konservativen vorbeiziehen? Fragen, die ich zwei profunden Kennern der Szene jetzt stellen möchte. Beginnen wir doch bei Frau Professor Ursula Münch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Bundeswehrhochschule in München. Sie ist Parteienforscherin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Das ist sie auch. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Münch.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Grünen nach den kleinen Patzern, kleinen oder auch größeren Patzern von Annalena Baerbock, sind im Sinkflug begriffen. Sinkflug wohin? Oder konkret gefragt, Frau Professor, war es das schon mit der Kanzlerambition?
Also zumindest ist sie gedämpft, aber sie ist jetzt nicht erst dadurch gedämpft, durch die Sachsen-Anhalt-Wahl oder durch das eine oder andere Missgeschick und blöde Darstellung und Fehler, dass sich das auch wieder ein bisschen relativiert, diese Umfragewerte, das dürften die meisten ohnehin schon erwartet haben. Ich vermute, dass das auch die Grünen durchaus erwartet haben. Die kennen das ja, das Problem, dass man in den Umfragen öfters besser ist als beim Wahlergebnis.
Denn beim Wahlergebnis hat man das Gefühl, da fließt das Wasser oft wieder ins Flussbett zurück. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler flirten zwischen den Wahlen mal mit der einen oder anderen Alternative, um dann doch relativ traditionell oft wieder sich zu entscheiden.
Das ist tatsächlich in der Bundesrepublik ausgeprägt. Wir haben schon eine relativ sicherheitsorientierte Bevölkerung und Wählerschaft. Es ist kein Zufall, dass wir doch über viele Jahrzehnte die CDU-CSU in der Bundesregierung hatten. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es gibt jetzt so viele Unwägbarkeiten bei dieser anstehenden Wahl, dass ich sagen würde, also so ganz abgeschlossen ist das Thema noch nicht. Ein bisschen Spannung ist noch drin.
4 Millionen Wählerinnen und Wähler hatten die Grünen beim letzten Mal 2017. Sie müssten jetzt, um wirklich in die Reichweite des Kanzleramts zu kommen, verdreifachen, also Richtung 12 Millionen Wählerinnen und Wähler, 8 Millionen mehr. Ist das realistisch? Haben wir eine solche Wählerwanderung überhaupt schon je gesehen außerhalb der Weimarer Republik?
Nein, das hat es in der Form tatsächlich noch nicht gegeben. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir diese sogenannte Volatilität, also diese hohe Veränderbarkeit im Wahlverhalten, dass wir das schon sehen. Wir sehen ja auch dieses Vertrauen in die Bundesregierung. Das war letztes Jahr zu Beginn der Pandemie noch ganz hoch. Dann ging es wieder ganz stark runter. Jetzt hat sich's ein bisschen eingependelt. Also diese alten Stammwählerschaften, also die Zeiten sind vorbei. Insofern, da tut sich schon was. Aber ich glaube nicht, dass es sich in diesen Dimensionen etwas tut.
Wir sagen ja immer, der Wähler ist natürlich kritischer geworden und auch argwöhnisch. Maskenaffäre CDU, sage ich jetzt mal, auch CSU. Gleichzeitig steigen dann die CDU-Werte so 4-5 Wochen danach schon wieder. Was heißt das für die Grünen? Dürfen die Grünen hier auch auf eine Art Rabatt, auf eine Art Ethikrabatt hoffen, dass mit Abstand zum Ereignis, zu den Schummeleien, was den Lebenslauf angeht und den verspäteten Meldungen der Nebeneinkünfte, dass danach das wieder erledigt ist?
Also, dass wir alle kein so besonders gutes Gedächtnis haben, also Sie und ich jetzt wahrscheinlich ausgenommen und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, aber insgesamt hat die Öffentlichkeit kein besonders gutes Gedächtnis für die Details, weil ja immer schnell was anderes kommt. Und aus dem Grund können auch die Grünen darauf hoffen, dass das wieder ein bisschen in die Vergessenheit gerät. Und wenn sich das jetzt nicht häuft, also wenn da jetzt natürlich noch mehr solche Dinger kommen, also dann wird's ein Problem. Aber wenn sich das nicht häuft, dann gerät es erstens in Vergessenheit und eine gewisse Milde ist ja nun doch auch in diesen Zeiten den meisten Menschen zu eigen.
Wir haben ja auf der konservativen Seite einen langen Machtkampf gehabt um die Frage, wer führt eigentlich CDU und CSU? Markus Söder ist unterlegen, Sie gelten als CSU-Kennerin, manche sagen auch CSU Insiderin als Parteienforscherin, würden Sie sagen, dass die Union mit Markus Söder besser aufgestellt wäre in der jetzigen Situation?
Also für den Wahlkampf hätte Markus Söder sicherlich gewisse Vorteile geboten. Er ist medial präsenter, er macht das unheimlich gut in Medien, in Talkshows und wo auch immer. Er bringt Sachen gut auf den Punkt. Aber der Wahlkampf ist eine deutlich kürzere Zeit als die Amtsperiode.
Das heißt?
Das heißt, dass ich der Auffassung bin, dass das, was von Laschet immer gesagt wird, dass er ein Teamspieler und Teamplayer ist, das hört sich inzwischen schon so abgedroschen an. Aber das ist meines Erachtens eine wichtige Fähigkeit, wenn man ein Kabinett aus verschiedenen Parteien eine Regierung zu führen hat. Also da halte ich es für tatsächlich sinnvoll und eine wichtige Fähigkeit, auch mal zurückstehen zu können, die anderen auch was gelten lassen können und die anderen zur Wirkung zu bringen. Und das ist etwas, was ich bei Markus Söder als nicht so stark ausgeprägt wahrnehme.
Das könnte sein. Das heißt, es wäre aus Ihrer Sicht durchaus gerechtfertigt, dass die Umfragen für Armin Laschet, nachdem der Machtkampf beendet und zu seinen Gunsten entschieden ist, dass die Umfragen jetzt für ihn steigen. Kein Zufall, sagen Sie.
Also es hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Leute jetzt auch wissen, jetzt ist er der Kandidat der CDU und der CSU. Also da ist natürlich dann auch im Grunde so ein gewisser Prozess. Man nimmt das zur Kenntnis, aber man vergleicht ihn nicht ständig mit Markus Söder und er wird vor allem auch nicht ständig schlecht gemacht durch Markus Söder. Das ist der eine Effekt und ich würde tatsächlich sagen, also es ist nicht so, dass Laschet nichts könnte.
Und über Olaf Scholz haben wir jetzt so wie selbstverständlich gar nicht gesprochen. Der Dritte im Bunde, der als Kanzlerkandidat sich bezeichnet. Hat er irgendeine Chance?
Meines Erachtens ist es sehr unrealistisch. Die SPD tut sich extrem schwer, da bewegt sich überhaupt nichts nach oben. Und wir sehen ja, im Grunde müsste die SPD deutlich stärker noch viel mehr zuspitzen auf Olaf Scholz. Man müsste im Grunde noch mehr personalisieren. Und gleichzeitig wäre dann immer noch die Frage, ja, wofür steht dann eigentlich die Partei des Kandidaten? Also da müssten meines Erachtens tatsächlich Wunder geschehen.
Danach kann nichts mehr kommen nach dem Wunder. Frau Professor Mönch, ich bedanke mich für diese Einschätzung und wünsche einen fröhlichen Tag.
Ich bedanke mich auch.
Und der zweite Mann, auf dessen Rat ich viel gebe, ist Professor Manfred Güllner. Er ist der Chef und der Gründer von Forsa, dem Meinungsforschungsinstitut, dem politisch wahrscheinlich erfahrensten Institut dieser Art in Deutschland. Er und sein Team betreiben seit Jahrzehnten Feldforschung. Sie sind Experten bei der Vermessung der deutschen Seele. Einen schönen guten Morgen, Professor Güllner.
Ja, schönen guten Morgen.
Die Grünen bröckeln so still vor sich hin, bei Ihnen in der letzten Umfrage nur noch 22%. Wie weit geht das runter?
Das hängt im Wesentlichen davon ab, ob es der CDU noch gelingt, Zwischenparker von ehemaligen CDU-Wählern, die zu den Grünen gewandert sind, weil sie mit manchen Dingen in der Union nicht zufrieden waren, ob die wieder zurückkommen zur CDU.
Welche Rolle haben die, naja, Enthüllung ist ein zu großes Wort, aber die Unannehmlichkeiten durch den veränderten Lebenslauf, durch die nachgemeldeten Nebentätigkeiten, welche Rolle spielt das bei diesem demoskopischen Niedergang der Grünen?
Ja, wir sehen ja, dass bei der Kanzlerpräferenz, das ist ja ein Indikator, den wir auch immer regelmäßig Tag für Tag miterheben, wo wir fragen, wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, für wen würde man sich entscheiden. Und da hat Baerbock ja unmittelbar nach der Nominierung deutlich vor den beiden männlichen Konkurrenten gelegen mit 32% und Laschet und Scholz lagen unter 20%. Und Baerbock geht kontinuierlich zurück, jetzt um 11 Punkte auf 21%. Und diese Kanzlerpräferenz ist einer der beiden Faktoren, die darüber entscheiden wird, wie die Wahl ausgeht. Und der zweite Aspekt, das ist die Einschätzung der politischen Kompetenz einer Partei. Und durch die hohe Präferenz für Baerbock ist eben auch die Wahlbereitschaft für die Grünen mit nach oben geschnellt und geht jetzt im gleichen Maße wieder nach unten. Und insofern hat alles, was Baerbocks Sympathien beeinträchtigt, beeinträchtigt auch die Präferenzwerte für die Grünen.
Sind die Grünen Wählerinnen und Wähler eigentlich besonders empfindlich bei solchen unschönen Entwicklungen oder ist das vergleichbar den anderen Parteien, wo das Gewissen ja oft kurzfristiger Natur ist?
Ja, die Grünen bestehen ja aus zwei Gruppen. Das eine sind die Altgrünen, das sind die, die in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu den Grünen kamen, in ganz jungem Lebensalter, und die wählen die Grünen so lange, bis sie auf dem Friedhof liegen. Die lassen sich durch nichts erschüttern, die wählen die Grünen immer, egal was sie für Unfug machen oder was sie gut machen. Das andere sind Neugrüne, die nicht dieser Wertegemeinschaft angehören, der ursprünglichen grünen Wertegemeinschaft, die aus Unzufriedenheit mit anderen Parteien, viele kamen von der SPD, aber auch viele von der Union, bei den Grünen quasi zwischengeparkt haben. Und wenn sie sehen, sie können ihre ursprünglichen Parteien wieder wählen, dann gehen sie auch wieder weg. Das sind also keine Stammwähler der Grünen geworden. Und die hören natürlich genau hin. Und wenn die Argumente kriegen, dass sie vielleicht doch von den Grünen wieder wegwandern können, dann tun sie das. Und für diese Gruppe der Neugrünen, die Grünen aber brauchen, um hier über die 20% zu kommen oder überhaupt über ihr Ergebnis von 2017 von knapp 9%, wenn die eben hier so reagieren, dann wird das für die Grünen kritisch.
Spricht Armin Laschet denn diese neu-jung-grünen Wähler an? Ist das ein Mann, der für die attraktiv ist mit seiner humanistisch-religiösen, konservativen, aber gemäßigt konservativen Prägung?
Laschet war ja einer der Gründe, warum ein Teil der potenziellen CDU-Wähler nach der Nominierung von ihm zum Kanzlerkandidaten und der Nominierung von Baerbock zu den Grünen gewandert war. Die sind ja nach den beiden Nominierungen nochmal schlagartig nach oben geschnellt, lagen dann vor der CDU einige Wochen. Und Laschet ist nicht derjenige, der zurückholen kann. Was hier, glaube ich, den Ausschlag gibt, das ist diese zweite Komponente, nämlich die politische Kompetenz. Und bei der politischen Kompetenz, da liegt die Union immer noch klar vor den Grünen. Und wenn sie das hält und Laschet nicht so ein bisschen nach oben kommt und seine Werte gehen so ganz langsam nach oben, er liegt jetzt gleich auf mit Baerbock, aber noch nicht deutlich über Baerbock. Also ich glaube, Laschet ist im Augenblick noch nicht derjenige, der das Hauptmotiv ist, frühere CDU-Wähler von den Grünen wieder zurückzuholen. Und das ist die Einschätzung, ob die Grünen mit dem Problem in Deutschland fertig werden können oder ob es nicht doch besser die Union kann.
Und Annalena Baerbock hat als Persönlichkeit noch eine Chance, ernst genommen zu werden als Kanzlerin ins B?
Sie hatte ja vor ihrer Nominierung immer einen guten Eindruck hinterlassen. Wir haben das Profil von ihr untersucht, aber auch von Habeck. Das unterschied sich eigentlich gar nicht so sehr voneinander. Beide wurden als Vertreter einer neuen Welt, wenn man so will, standen für einen modernen Politikstil. Man glaubte, sie hätten eine Vision für die Zukunft. Und dieses Bild ist nun ein bisschen brüchig geworden, nachdem sie Kanzlerkandidatin geworden ist und manche auch den Eindruck wohl gewinnen, dass sie diesen Rollenwechsel noch nicht richtig verkraftet hat und ihr Auftreten wird ein bisschen negativer bewertet, als das vor der Nominierung war.
Halten Sie es denn für denkbar, dass wir im Rückblick sagen werden, das war alles ein sehr medial überzeichneter Hype und die Grünen damals keine 9%, knapp 9%, landen doch wieder in der Nähe ihres vielleicht ja natürlichen Ergebnisses irgendwo um die 10 rum?
Nein, ich glaube nicht, dass die Grünen wieder nur auf ihre Altgrünen zurückgreifen. Die garantieren ja immer Werte von 7-9%, je nach Höhe der Wahlbeteiligung. Denn viele Neugrüne, die etwa von der SPD kommen, die gehen ja nicht zur SPD zurück. Die SPD verharrt ja in ihr 15%-Turm und kommt dann nicht heraus. Da sehe ich auch keine große Chance. Und diese von der SPD zu Grünen gewanderten früheren SPD-Wähler, die werden bei den Grünen bleiben. Also die Grünen werden deutlich zulegen gegenüber 2017.
Herr Güllner, dann bedanke ich mich für diese Momentaufnahme in diesem Bundestagswahlkampf, der ja überhaupt jetzt erst Fahrt aufnimmt. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, und ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da spukt es auf einmal an der Wall Street, denn es geht das Gespenst der Inflation um. Und die Anleger reagierten darauf. Aber wie? Das genau erklärt uns jetzt unsere Börsenreporterin vor Ort. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Heute werden in den USA ja die Inflationsdaten veröffentlicht. Was, Anne, erwarten die Experten und wohin retten sich die Anleger eigentlich vor der zu erwartenden oder auch nur befürchteten Geldentwertung?
Ja, die Anleger hier an der Wall Street warten schon die ganze Woche ganz gespannt auf die Daten zum Verbraucherpreisindex. Analysten schätzen, dass sich die Verbraucherprodukte im Vergleich zum Vorjahr um 4,7% verteuert haben. Im April lag die Rate noch bei 4,2%. Ziel der Notenbank ist es eigentlich aber, diese Inflationsrate bei 2% zu halten. Diese Geldentwertung hängt jetzt vor allem mit der massiven Gelddruckerei in der Corona-Krise zusammen, um eben diese ganzen Billionenhilfspakete der Regierung zu finanzieren. Die Notenbank ist zwar der Meinung, dass dieser Anstieg der Inflation jetzt nur vorübergehend ist, die Anleger hier an der Wall Street befürchten aber, dass die Notenbank bei einer anhaltend hohen Inflation jetzt auch ihre lockere Geldpolitik straffen und die Zinsen erhöhen könnte. Und das hat dann wiederum negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Bei diesem starken Werteverfall des Dollars suchen sich langfristig orientierte Anleger jetzt natürlich dann auch sichere Häfen, wie zum Beispiel Gold, Silber und Bitcoin. Dass es da jetzt also Preisanstiege gibt, kommt nicht unerwartet.
Und dann hat Joe Biden ja eine Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump kassiert. Es geht um die App TikTok, hinter der ja ein chinesischer Konzern steht. Worum geht's genau und warum, Anne, interessiert das die Wall Street überhaupt?
Ja, Donald Trump wollte die Video-App TikTok der chinesischen Mutterfirma ByteDance in den USA per Anordnung verbieten. Er war der Meinung, dass die Firma über die App Daten sammelt und mit der chinesischen Regierung teilt und das würde die nationale Sicherheit in den USA gefährden. Joe Biden hat diese Anordnung von Trump jetzt zurückgenommen und stattdessen angeordnet, dass die US-Regierung ausländische Apps genau untersuchen muss, ob sie tatsächlich ein Risiko darstellen. Die Anleger hier an der Wall Street schauen da besonders drauf, weil Trump ursprünglich als Bedingung gesetzt hatte, dass die App nur weiter in den USA genutzt werden darf, wenn sie von einem US-Anbieter übernommen wird. Daraufhin hatten sich ja Walmart, Microsoft und Oracle um einen Deal bemüht. Ein tatsächlicher Verkauf wurde jetzt durch die neue Anordnung von Biden wohl hinfällig. Es kann aber sein, dass ByteDance dann jetzt selbst irgendwann an die New Yorker Börse geht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass geimpfte Amerikaner wieder nach Frankfurt fliegen dürfen, aber nur, um von dort nach Portugal, nach Griechenland oder Spanien weiterzufliegen. Keiner darf den Transitbereich verlassen. Deutschland, das hat die Bundesregierung bislang beschlossen, öffnet sein Land noch nicht für geimpfte Amerikaner, trotz der hohen Bedeutung des transatlantischen Flugverkehrs. Immerhin 50% aller Langstreckenflüge der Lufthansa sind transatlantisch. Und auch trotz der Tatsache, dass der Süden Europas längst wieder die Amerikaner mit offenen Armen empfängt. Fazit: Deutschland liebt die Abschottung offenbar mehr als das Geschäft im globalen Flugverkehr. Die Kanzlerin kann es nicht lassen.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Andrew Lloyd Webber, der legendäre Musical-Komponist und Produzent, in seinem Alter noch auf die Barrikade klettert und zum Wutbürger wird. Am 21. Juni, also in weniger als 2 Wochen, soll eigentlich die Premiere seines neuen Musicals Cinderella im Londoner West End uraufgeführt werden. Doch, naja, in Großbritannien verbreitet sich die sogenannte Delta, also darf man nicht sagen, aber die indische Variante des Coronavirus scheinbar ungehemmt. Und jetzt gibt es Überlegungen seitens der Regierung, die eigentlich geplante Aufhebung der Abstandsregeln für das Theater doch nochmal zu verlängern. Das würde bedeuten, die Premiere von Cinderella müsste erneut ausfallen. Eigentlich hätte die Aufführung schon im vergangenen August stattfinden sollen. Andrew Lloyd Webber, mittlerweile 73 Jahre alt, ist offenbar jetzt eine Schmerzgrenze erreicht. Dem Mann schwillt der Kamm angesichts der drohenden leeren Ränge und er kündigte an, Zitat, auf Teufel komm raus an dem Tag zu öffnen. Wir werden sagen, kommt zum Theater und nehmt uns alle fest. Zitat Ende. Dazu muss man wissen, Webber hat in seine neue Version von Cinderella jetzt schon 6 Millionen Pfund investiert und noch keinen Cent eingenommen. Das macht ungeduldig. Wir lernen, jede Lockerung, die zurückgenommen werden soll und auch nur als Gerücht, kostet die Regierung unendlich viel Kraft und Vertrauen und Zustimmung. Sie riskiert, wie im Falle des alten Musicalmeisters, ernsthafte Revolten. Wollen wir doch hoffen, dass Andrew Lloyd Webber nicht zum Äußersten greifen muss. Wir wollen überall Kunst sehen und nicht ihn im Knast. Möge dieser Spuk bald nur noch eine böse Erinnerung sein. Memory aus dem Musical Cats.
With
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Stale.